Guten Abend, liebe Maria. Maria? Hallo? Ach, stimmt ja. Das ist doch die Sonderfolge, die Maria aufgenommen hat. Okay, also dann nochmal. Hallo an alle da draußen, die nun die neue Silmaria-Folge hören. Wie bereits in der letzten Folge angedroht, ich meine natürlich versprochen, haben wir heute ein kleines Vorweihnachtsgeschenk für euch. Maria hat sich mal hingesetzt und eine kleine Hilfestellung zur Aussprache zusammengestellt. Heute lernen wir also von der Linguistin höchstpersönlich, wie bestimmte Namen und Orte im Silmarillion ausgesprochen werden und warum dem so ist. Ich lehne mich jetzt zurück und hoffe, ihr macht es euch auch gemütlich, denn hier ist Maria mit einer besonderen Ausgabe von Silmaria für euch.
Da anscheinend recht viele Leute Angst vor der Aussprache von elbischen Wörtern haben, hier mal eine kleine Anleitung nach dem Anhang E im Händeringe. Der Anhang E ist die beste Quelle für Aussprache, finde ich, weil sie offiziell publiziert wurde zu Tolkiens Lebzeiten. Also Tolkien hat das abgesegnet, was da drin steht. Es ist relativ klar eigentlich, was Tolkien meint. Manchmal ist es ein bisschen schwierig zu verstehen, aber dazu bin ich jetzt da. Ich beziehe mich jetzt auf die englische Ausgabe, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was in der deutschen Ausgabe drin steht. Und es ist auch so, dass uns die elbische Aussprache als deutsch sprechende Menschen sehr entgegenkommt. Englisch sprechende Menschen werden da deutlich mehr Probleme haben. Vor allem, was die Aussprache der Vokale angeht und auch die Betonung. Ich arbeite mich jetzt einfach mal von oben nach unten durch in diesem Anhang und sage, wie ich verstehe, was da steht. Es geht los mit dem C. Also das, was als C geschrieben wird, ist immer ein K. Es ist also Celeb und nicht Celeb oder Celeb. Das ist Tolkiens Beispiel. Es ist also auch Celeborn und nicht Celeborn. Danach kommt das, was als CH geschrieben wird. Das ist immer ein Ch, also wie in Deutsch Bach. Und darum heißt es zum Beispiel Ramas Echor und nicht Ramas Echor. Wenn ihr gerne einen Westron-Akzent haben wollt, dann könnt ihr da ein H sagen. Ihr könnt darum Ramas Echor sagen. Danach kommt DH. DH ist die stimmhafte Variante des englischen TH, zum Beispiel in these. Da ist es wichtig, dass eure Stimmlippen im Rachen schwingen. Wenn ihr nicht mal irgendwann in einem Seminar der Anglistik oder Germanistik oder Linguistik gesessen habt, dann werdet ihr jetzt denken, hä, worüber redet sie? Wenn ihr abwechselnd s und s sagt und euch dabei an den Hals greift, werdet ihr merken, dass beim s nichts passiert, beim S, aber sehr deutlich etwas im Hals schwingt. Das sind die Stimmlippen. Und beim TH in these müssen eure Stimmlippen auch schwingen. Ihr müsst also irgendwas spüren da. Als Äquivalent gibt es auch das stimmlose TH, wie in three. Das kommt gleich. Als nächstes kommt das F. Das klingt wie ein F, außer am Ende des Wortes, wo es klingt wie W, wie zum Beispiel in Wasser. Darum heißt es Nindalv. Ihr merkt gerade, dass ich ein bisschen Probleme habe, das auszusprechen. Das liegt daran, dass es in Deutschen die sogenannte Auslautverhärtung gibt und darum alle Plosive und Frikative. Ihr werdet ja denken, wovon redet sie? Aber das sind sehr viele Laute. Die müssen am Wortende immer stimmlos sein im Deutschen. Darum haben wir da ein bisschen Probleme als deutschsprachige Menschen, das auszusprechen. Dann als nächstes kommt das G und das ist immer ein deutsches G und kein G, was es ja im Englischen auch sein könnte. H klingt immer wie ein H, wie ein Haus. Außer es steht vor dem Buchstaben T. Dann klingt es wie das CH im Deutschen und da müsst ihr jetzt aufpassen. Und zwar ist hier die Verteilung wie im Deutschen. Das ist recht witzig. Es gibt ja das weiche CH, also das, was ich nicht so gut aussprechen kann, weil ich aus dem Rheinland komme und eigentlich Sch sagen würde. Und es gibt das harte, also das ch. Und das weiche benutzt man nach e und i, zum Beispiel in echt. Und das harte sonst überall, zum Beispiel in acht. Und genauso ist das auch im Quenya. Es ist darum telumechta und nicht telumechta oder was auch immer. Dann das i wird manchmal ausgesprochen wie ein j. Und zwar dann, wenn es am Anfang eines Wortes vor einem anderen Vokal steht. Das bekannteste Wort hier ist Joreth, was die meisten vermutlich als Ioreth aussprechen würde. Dann das K, das ist sehr tricky. Das verhält sich im Grunde wie C in nicht-elbischen Sprachen. Das ist vor allem zum Beispiel Kustul oder Adonäisch oder Orkisch. Und das wird auch ausgesprochen wie K. Und KH wird dann ausgesprochen wie CH, also wie Ch. Und darum ist es zum Beispiel Grishnach und nicht Grishnak. Das L ist meistens ein normales L, wie in Lassen. Es sei denn, es steht am Ende eines Wortes nach E und I oder zwischen E oder I und einem Konsonanten. Da ist es palatalisiert. Das ist wie im Englischen, zum Beispiel Bell. Da, wenn ihr gut Englisch könnt, dann werdet ihr merken, dass eure Zunge nicht ganz vorne ist dabei, wie es beim normalen L der Fall ist, sondern so ein bisschen hoch geht Richtung Gaumen. Wenn ihr nicht so gut Englisch könnt, könnt ihr das trotzdem nachmachen. Eigentlich relativ einfach. Ihr müsst euch einfach vorstellen, dass eure Zunge einen Bogen macht und nach oben geht. Also ihr sagt erstmal normal, dann werdet ihr merken, dass eure Zunge quasi so flach im Mund liegt. Sie ist natürlich gebogen ein bisschen, aber sie ist quasi gerade und eure Zunge ist irgendwie so hinter den Zähnen knapp. Und dann zieht ihr mal den hinteren Teil der Zunge nach oben. Und das ist ungefähr der Sound, der da gesucht wird. Dann gibt es auch noch LH oder manchmal auch HL geschrieben. Und das ist stimmloses L, was ich euch leider nicht vormachen kann, weil ich keine stimmlosen Ls machen kann. Aber im Prinzip ist das eben ein L mit offenen Stimmlippen. Dann das NG ist ein Laut und zwar wie in Finger. Wenn ihr da genau hinhört, merkt ihr, dass da kein G drin ist. Und das hört ihr besonders, wenn ich mal ein G reinmache, dann wäre es Finger. Es ist aber nicht Finger, es ist Finger. Und genauso ist das auch im elbischen NG. Das Besondere ist aber, dass dieses NG auch am Anfang des Wortes auftauchen kann. Das geht im Deutschen nicht. Und darum ist es zum Beispiel Noldo und nicht Noldo eigentlich. Da wird dieser Laut geschrieben mit normalem N, was sehr verwirrend ist. Aber theoretisch könntet ihr das üben. Es ist der velare Nasal. Das bedeutet, dass eure Zungenrücken wieder ein bisschen nach oben geht und hinten ans Velum geht. Das Velum ist der weiche Teil vom Gaumen, hinten im Mund. Wenn mit der Zunge im Gaumen nach hinten geht, dann werdet ihr merken, dass es der erste hart ist und dann weicher wird. Und das Weiche ist das Velum. Und da muss eure Zunge hin. Nicht eure Zungenspitze, euer Zungenrücken. Viel Spaß beim Üben. Als nächstes kommt das pH. Das pH hat immer den Laut F, also wie es auch zum Beispiel bei Philipp ist, bei Philips, die sich mit pH schreiben. Und das pH als F tritt in vier verschiedenen Kontexten auf. Einmal am Ende von Wörtern, da wird einfach als pH geschrieben, zum Beispiel in Alf, das heißt Schwan. Dann gibt es im Sinderin einen Prozess, bei dem Laute sich verändern, wenn sie nach einem Artikel kommen, die sogenannte Anlautmutation. Würde viel zu weit führen, wenn ich das jetzt erkläre. Es gibt ein bekanntes Beispiel aus dem Herrn der Ringe, nämlich Ifriannath, der Halbling. Das ist ein Spitzname von Pippin, falls er es gerade nicht präsent hat. Und das sagen eben viele Ifriannath. Dann kann dieser pH noch in der Mitte von Wörtern auftreten und dann ist es ein langes F, zum Beispiel in Äpfel. Lange Konsonanten gibt es allgemein, bei Tolkien sage ich gleich noch was dazu. Und dazu müsst ihr einfach bei Frikativen, das sind alle Laute, die ihr länger als 2 Sekunden halten könnt, zum Beispiel F, S, da müsst ihr einfach den Laut ein bisschen länger halten und dann ist er lang. Und als vierte Möglichkeit, wo dieses pH als F vorkommt, ist noch in Adonäisch, zum Beispiel A, Pharason. Dann QU. QU wird immer ausgesprochen wie Qu, zum Beispiel in Quenya. Dann das R ist gerollt. Das kann ich euch leider nicht vormachen, da ich keine Rs rollen kann. Aber viele von euch können das bestimmt. Das R muss immer ausgesprochen werden, in allen Positionen. Das ist ein bisschen schwierig für uns Deutsche, weil in vielen Varietäten des Standarddeutschen auch das A verloren ist. Zum Beispiel sage ich ja zu dem Gebäude, wo drin man betet, Kirche, da ist kein R mehr drin, überhaupt nicht. Und vor allem am Ende von Wörtern ist das eigentlich überall so, in allen Gebieten von Deutschland und auch in der Schweiz und in Österreich, dass das R da häufig weg ist, wenn man Standarddeutsch spricht. Das gilt jetzt nicht für die Dialekte. Zum Beispiel würden, sagen wir ja Lehrer und nicht Lehrach. Das müssten wir in den elbischen Sprachen aber eigentlich aussprechen. Also zum Beispiel Walach sagen, Also mit gerolltem R, was ich eben euch nicht vormachen kann. Aber das fällt uns Deutschen sehr schwer. Und darum sagen wir eben zum Beispiel Vala zum der Einzahl und auch zu mehreren Vala. Das ist eigentlich nicht so gedacht von Tolkien. Dann gibt es noch RH. Das ist genauso wie beim LH, die stimmlose Variante zum R, die ich euch wieder nicht vormachen kann. Und im Quenya wird es auch schon mal HR geschrieben. Dann das S ist immer stimmlos. Das heißt, es ist immer ein S. Es ist nie ein S. Denn ein S gibt es im Quenya und Sindarin nicht. Zumindest nicht im Quenya und Sindarin vom Herr der Ringe. Wenn ihr gut zugehört habt, werdet ihr merken, dass ich also eigentlich Sindarin sagen müsste und nicht Sindarin. Weil im Deutschen aber das S am Wortanfang immer stimmhaft ist, also immer wie ein S klingt, sagen wir im Deutschen Sindarin und nicht Sindarin. Dann gibt es auch noch SH und SH ist ein Sch. Aber SH gibt es nicht im Quenya oder Sindarin, sondern nur in anderen Sprachen. Also zum Beispiel Westron oder Kusdul oder Orkisch und so weiter. Dann das TH, hatte ich ja eben schon mal erwähnt, ist als TH, diesmal das Stimmlose, wie zum Beispiel in Three oder Thin. Da müsst ihr eben schauen, dass eure Stimmlippen nicht vibrieren. Dann TY wird immer ausgesprochen wie TH, wie zum Beispiel die Kombination aus T und U im Englischen wird häufig so ausgesprochen, zum Beispiel in Tune. Wenn ihr einen Westron-Akzent haben wollt, könnt ihr das als TSCH aussprechen. Das haben nämlich die Westron-Sprecher gemacht. Ein Beispiel für diesen Laut ist zum Beispiel Tjelpetema und das ist eine der Spalten im Tengwa-Alphabet. Dann das V klingt wie das W in Wasser zum Beispiel. Das W klingt immer wie das englische W, als zum Beispiel in Wine. Dann gibt es auch noch HW, das ist das stimmlose Gegenstück dazu. Und Tolkien sagt, das erscheint am Anfang von Englisch White. Allerdings erscheint das nur in einigen englischen Dialekten, in meinem nicht. Und dann kommt auch schon der letzte Konsonant, der erwähnungswert ist, zumindest von aus Tolkiens Perspektive, und das ist das Y. Und das ist ein J, wie eben zum Beispiel ein Junge. In Sindarin kann es auch ein Vokal sein, nämlich ein Ü. Und dann gibt es auch noch HY. Und das ist jetzt ein bisschen seltsam. Tolkien sagt, es hat die gleiche Beziehung zu Y, wie HW zu W hat, also es müsste stimmlos sein. Und als Beispiele gibt er dann aber huge zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass in den meisten englischen Varietäten das H in huge wirklich stimmlos ist. Ich glaube, das ist eher was anderes. Also keine Ahnung genau, was Tolkien da meinte, leider. Falls ihr wieder einen Westron-Akzent haben wollt, könnt ihr ein Sch für diesen seltsamen HY-Laut benutzen. Dann hatte ich ja eben schon mal erwähnt, dass es lange Laute gibt. Und das ist immer dann der Fall, wenn der Buchstabe zweimal kommt und es sich um einen Konsonanten handelt. Außer es ist F, da wird es ja als PH geschrieben. Zum Beispiel gibt es Doppel-T. Beim T ist jetzt das Problem, dass man den nicht länger halten kann. Im Gegensatz zu zum Beispiel zu F. Und was er dann macht, ist, dass ihr quasi einen Verschluss bildet. Denn Laute wie T werden gebildet, indem man einen Verschluss im Mund macht. Und den müsst ihr dann länger halten. Ihr sagt also zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel Deutsch Ratte, wäre dann Ratte. Hört ihr, dass ich das T, ich mache quasi den Verschluss, mache ich zuerst, aber ich löse ihn nicht direkt, sondern ich lasse ein bisschen, es klingt ein bisschen, eine ganz kurze Pause wäre im Wort. Und dann spreche ich den Laut komplett aus. Dann löse ich den Verschluss. Jetzt kommt im Anhang E ein Absatz über Entwicklungen von Lauten, den ich uns jetzt mal erspare, weil der eigentlich nicht zur Aussprache jetzt direkt beiträgt. Und dann kommen wir zu den Vokalen. Bei den Vokalen haben wir als Deutsche große Vorteile. Eigentlich werden die immer ausgesprochen, wie bei uns auch. Für die Vokale gibt Tolkien dann folgende englische Beispiele. I wie in Machine, also I. E wie in Rare, also Ä. A wie in Father, also A, O wie in For, also O, und U wie in Brood, also U. Da hört ihr, dass bis auf E und O eigentlich alle Vokale so klingen, wie die im Deutschen ausgesprochen werden, wenn man einfach den Buchstaben sagt, also A, I und U. Aber E wird ausgesprochen wie Ä, also wie ein deutsches kurzes E. Und O wird ausgesprochen O, also wie ein kurzes deutsches O. Wenn E und O lang sind in Quenya, Dann werden sie aber wieder ausgesprochen wie im Deutschen, wenn man nur den Vokal sagt. Also E und O. Lange Vokale erkennt man daran, dass sie einen Akzent, also so einen kleinen Strich haben, oder einen Zirkumflex, also so ein Hütchen. Dann ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, dass manchmal auf E's, die am Ende von Wörtern kommen, so zwei Punkte drauf sind in englischer Schreibweise. Im deutschen Schreibweise ist das nicht so. Zum Beispiel man weh. Da sind am Ende in englischen Ausgaben sind da zwei Punkte auf dem E. Und das hat Tolkien deshalb so gemacht, damit die englischsprachigen Menschen dieses E aussprechen. Denn ihr wisst vermutlich, wenn ihr Englisch könnt, dass das E am Ende von Wörtern im Englischen eigentlich fast immer stumm ist. Das soll aber bei den elbischen Wörtern nicht so sein, darum hat Tolkien ja die Punkte drauf gemacht. Die gibt es im Deutschen nicht, was ein bisschen schade ist, denn auch wir könnten uns daran erinnern, dass das ein normales E ist und kein Schwa. Das Schwa ist das ganz kurze E. Zum Beispiel sagen ja viele Leute Manwe. Es müsste eigentlich Manwe sagen. Dann kommen wir zu den Diphthongen. Diphthonge sind Kombinationen aus zwei Vokalen. Und die Diphthonge, die Tolkien hier nennt, sind ui, oi, ai, ju, eu und au. Da muss man jetzt eben ein bisschen aufpassen als deutschsprachiger Mensch, dass man zum Beispiel eu ausspricht und nicht oi, wie es ja im Deutschen ist. Wenn auf einem von den beiden Vokalen zwei Punkte drauf sind, dann ist da dazwischen ein Bruch. Zum Beispiel in eonwe. Das ist nicht eonwe, sondern eonwe. Dann schreibt Tolkien noch was dazu, wie Diphthonge im Sindarin geschrieben werden. Und dann sagt er noch, dass alle Vokale fallend sind. Das bedeutet, dass das erste Element, also der erste Vokal betont wird. Da müsst ihr euch keinen Kopf drum machen, denn das ist im Deutschen und auch im Englischen eigentlich immer genauso. Und dann nennt Tolkien noch englische Beispiele für die Diphthonge. Zum Beispiel AI ist RI, also AI ist I. Dann EI ist A, wie in Grey. OI ist OI, wie in Boy. UI ist für deutschsprachige Menschen vermutlich das Schwierige, ist wie in Ruin, also UI. Und dann AU oder AW ist AU, wie in Laut oder Deutsch Laut. Und dann sagt Tolkien noch, dass es keine englischen Korrespondenzen für AE, OE und EU gibt. Das sind aber auch Diphthonge. Und dann sagt er, AE kann ausgesprochen werden wie I und OE kann ausgesprochen werden wie OI. Es ist also Maedhros und nicht Maedhros. Okay, soweit zu den Lauten. Ihr seid vermutlich schon völlig verwirrt. Jetzt kommt die Betonung. Hey! Und da schreibt Tolkien einen ganz langen Absatz, der, glaube ich, super verwirrend ist. Wenn ein Wort zwei Silben hat, dann liegt die Betonung immer auf der ersten Silbe. Wenn ein Wort mehr als zwei Silben hat, wird es etwas komplizierter. Dann müsst ihr nämlich schauen, wie die vorletzte Silbe im Wort aussieht und dann wisst ihr, ob ihr die betonen müsst oder die Silbe davor. Ihr müsst die vorletzte Silbe betonen, wenn die sogenannt schwer ist. Schwer bedeutet, dass sie entweder einen langen Vokal enthält, einen Diphthong oder ein Vokal gefolgt von mindestens zwei Konsonanten. Zum Beispiel, im Wort elentari enthält die vorletzte Silbe ta einen langen Vokal. Das sehen wir daran, dass da ein Akzent drüber ist, mit dem a. Und darum wird eben diese Silbe betont und es ist elentari und nicht zum Beispiel elentari. Wenn die vorletzte Silbe im Wort von einem Wort mit mehr als zwei Silben aber leicht ist, und das bedeutet, dass sie einen kurzen Vokal enthält, eine offene Silbe ist, das heißt, es folgt kein Konsonant auf den kurzen Vokal, oder es folgt nur ein Konsonant auf den kurzen Vokal, dann betont er diese Silbe nicht. Zum Beispiel, in Orome ist die vorletzte Silbe ro leicht, denn da ist nur ein kurzes O. Darum müsst ihr die Silbe davor betonen, also das O. Es ist also Orome und nicht Orome, was man auch öfter mal hört. Die Betonung kommt uns als deutschsprachigen Menschen eigentlich immer wieder sehr entgegen, denn meistens machen wir das intuitiv richtig. Vor allem bei den zweisilbigen Wörtern, weil im Deutschen die meisten Wörter auf der ersten Silbe betont werden. Jetzt habe ich euch ganz viel erzählt über Aussprache. Frage ist natürlich, wen interessiert das? Meine persönliche Meinung ist, es interessiert niemanden. Wenn ihr Elbisch sprechen wollt, also entweder Sindarin oder Quenya, dann solltet ihr euch damit beschäftigen. Wenn ihr einfach nur Namen aussprechen wollt, finde ich persönlich, und das ist meine ganz persönliche Meinung, als Maria, finde ich es wesentlich wichtiger, dass man sie versteht, als dass man das alles richtig ausspricht. Wenn man also Iperianath statt Ifirianath sagt, dann verstehen alle Leute, was man meint. Wenn man Ifirianath meint, sagt, dann verstehen vielleicht nicht alle Leute, was man meint. weil das nicht so geläufig ist, diese Aussprache. Und diesen Unterschied würde ich als Aussprachetradition bezeichnen. Ihr kennt vielleicht die lateinische Aussprachetradition des Deutschen oder auch die des Englischen. Das ist nicht, wie Latein wirklich ausgesprochen wurde, sondern eine Tradition von Aussprache, die sich im deutschsprachigen Raum entwickelt hat. Es ist also vollkommen legitim, Cicero zu sagen und nicht Cicero. Darum finde ich es persönlich nicht so wichtig, Sachen auf der richtigen Silbe zu betonen, immer alle Vokale genauso auszusprechen, wie Tolkien das gedacht hat und so weiter. Wenn ihr das wichtig findet, dann tut das. Wenn ihr es nicht wichtig findet, dann tut das nicht. Was euch auch aufgefallen sein sollte an dem, was ich gerade erzählt habe, es ist ziemlich verwirrend. Einmal, weil Tolkien zwei Sprachen mixt, nämlich Sindarin und Quenya. Man weiß nie so ganz genau, was gehört jetzt zu Sindarin und was gehört jetzt zu Quenya. Dann ist es noch so, dass Tolkien eben keine konkreten Angaben gegeben hat, wie Laute ausgesprochen werden, weil er eben immer mit Vergleichen im Englischen gearbeitet hat und nicht mit zum Beispiel der IPA, dem International Phonetic Alphabet. Und das Problem da ist eben, dass man wissen muss, welcher englische Dialekt gemeint ist, denn Englisch wird sehr unterschiedlich ausgesprochen überall auf der Welt. Und manchmal passt das nicht so ganz, wie wir gerade gesehen haben. Von daher nehmt diesen kleinen Aussprache-Guide, der viel zu lang ist, einfach so als kleines, so kann man es aussprechen, wenn man sich irgendwie Mühe geben will. Man kann es auch einfach so aussprechen, wie es alle aussprechen, und dann versteht man es. Tschö!
Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.